Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ohr am Netz und auch zur letzten Folge dieses Jahres. Und damit ist es auch wirklich ein guter Moment, nochmal so zurückzugucken aufs Jahr 2025, weil Digitalisierung war King und Queen und überhaupt alles in diesem Jahr. Da gibt es jede Menge einzuordnen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hallo auch von mir. Wir haben uns sozusagen das Megathema dieses Jahres vorgenommen, das ja auch x-mal hier Thema war in unseren verschiedenen Folgen vom Ohr am Netz. Die Rede ist von KI.
Ja, genau. Und KI ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Time Magazine hat 2025 nicht eine einzelne Persönlichkeit zur Person of the Year gekürt, sondern ein ganzes Kollektiv, nämlich die, in Anführungszeichen, Architekten der künstlichen Intelligenz. Wow.
Ja, und die Gesellschaft für deutsche Sprache hat ja die KI-Ära zum Wort des Jahres 2025 erklärt, sozusagen als Ausdruck eines tiefgreifenden technologischen Wandels. Wobei ja, das hören wir gleich noch in meinem Interview mit Aljoscha Burkhardt vom Deutschen Forschungszentrum für KI, der rückt das Ganze ja so ein bisschen gerade. Ne? Ja. Also da ist die Euphorie jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber naja, wir schauen mal. Auch in den USA schafft es ein Begriff aus der Welt der KI an die Spitze. Slop, so werden von der KI generierte Schrottinhalte bezeichnet. Also gefälschte Nachrichten sozusagen, absurde Bilder und Videos oder minderwertige Bücher. Und der Ausdruck ist so ein bisschen ähnlich abwertend wie Spam.
Wobei Spam ja im Zweifelsfall immer noch irgendwie leckerer Schinken aus der Dose ist. Ich glaube, Slop ist nicht mal was Essbares dabei. Okay. Oh, diese KI-Videos auf Instagram, wo ganz schlechte Witze dann so in Videos gemacht sind. Furchtbar. Naja, beides spiegelt wieder, wie präsent künstliche Intelligenz 2025 war und auch immer noch geworden ist. Nicht mehr als fernes Zukunftsversprechen, sondern als Technologie, die Alltag, Arbeitsprozesse und politische Debatten prägt. Definitiv dieses Jahr der Fall gewesen, ja.
Ja, und ich denke, man kann sagen, KI ist in, naja, nicht allen Unternehmen, aber einigen Unternehmen inzwischen angekommen. Ja, hier auch nochmal der Verweis auf unsere tollen KI-Future-Tech-Folgen und Videos. Die sind ja auch noch online verfügbar, wo wir ja eine kleine Tour durch große deutsche Unternehmen gemacht hast, um mal zu gucken, wo ist denn da KI schon in der Anwendung. Ja. Aber man muss sagen, es hat sich noch nicht in allen Unternehmen durchgesetzt. Das zeigen auch immer wieder Umfragen, die wir so machen unter IT-Experten. Da ist schon noch einiges nachzuholen, obwohl ja natürlich eine Menge neuer Möglichkeiten eröffnet werden, aber es wirft natürlich auch eine Menge neuer Fragen auf, gerade eben in Unternehmen. Wie möchte man damit umgehen?
Ich meine, je bedeutender eine Technologie wird, desto sehr verändert sich dann auch der Blick auf eben selbige. Ne? Am Anfang war die Frage, okay, was geht denn alles mit KI? Was könnte man denn damit machen? Und wir stellen uns mittlerweile die Frage, ja, was sollten wir denn mit der KI machen und vor allem, wie sollten wir es machen? Also wie können wir diese Technologie gestalten?
Ja, genau. Also KI ist längst nicht mehr nur ein Thema für Forschung und Wirtschaft. Sie ist auf jeden Fall Teil politischer Entscheidungen auch geworden. Dieses Jahr ist ja auch der KI-Act verabschiedet worden, der Europäische AI-Act. Also Stichwort Regulierung, Förderung und natürlich auch dieses ganze Thema digitale Souveränität, was ja gerade so in den letzten Wochen auch in aller Munde ist. Das hängt alles irgendwie mit KI zusammen.
Ja, und apropos Politik, 2025 war digitalpolitisch eingestellt. Ein Jahr der Neuaufstellung und der Vorbereitung auf die nächste Legislaturperiode.
Ja, mit dem Start eines eigenständigen Digitalministeriums wurden neue Strukturen geschaffen. Ja, endlich, yay. Wir haben es uns lange gewünscht, jetzt ist es da. Gleichzeitig wurde aber schon im Vorfeld der Bundestagswahl ja intensiv darüber diskutiert, wie Digitalpolitik künftig schlagkräftiger, koordinierter und wirkungsorientierter werden kann.
Es gab Fortschritte in 2025, also leichte Verbesserungen in internationalen Digitalrankings, aber auch viel Debatte darüber, wie konsequent politische Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden.
Ja, das war ein langes Intro von uns. Wir schauen uns das alles gleich mal genauer an. Doch bevor es jetzt richtig losgeht, kommen natürlich wie immer erstmal die News.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Der Fachkräftemangel ist in der IT eine wachsende Herausforderung. Trotzdem greifen aktuell kaum Unternehmen auf eine sehr naheliegende Lösung zurück. Um eben beim Thema unserer Folge hier zu bleiben, um dem Personalmangel entgegenzuwirken, ist KI natürlich ein ganz probates Mittel. Zu diesem Ergebnis kommt auch der neue Eco-Branchenpuls, eine repräsentative Civi-Umfrage unter 500 Fach- und Führungskräften der Branche. Nur rund 24% der befragten IT-Entscheider geben an, KI bereits zum Überbrücken von Personalnot im eigenen Unternehmen zumindest selten einzusetzen. Etwa die Hälfte nutzt KI in diesem Zusammenhang noch gar nicht. Eine deutliche Mehrheit von rund 70% glaubt, KI wird in den kommenden 5 Jahren einen erheblichen Teil der heutigen IT-Aufgaben übernehmen. Interessant finde ich allerdings, dass man sich doch uneinig war, wie sich diese Tatsache auf die Zahl der Arbeitsplätze künftig auswirken wird. Rund 42% halten einen Rückgang für wahrscheinlich, 20% rechnen mit einem Anstieg und ein Drittel erwartet keinerlei Einfluss. Und interessant ist dabei auch, dass etwa 74% kaum oder gar keine Sorge haben, dass ihre eigene Tätigkeit durch KI wegfallen könnte. Ja, das ist dann
also immer dieses, ja, die anderen sind alle fällig, ja, aber ich bin unersetzbar.
Ja, die Ergebnisse gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Und wir bleiben beim IT-Fachkräftemangel auch in der zweiten News. Der bewegt natürlich auch die Rechenzentrumsbranche. Aber vergangene Woche hatten die Datacenter-Betreiber mal was Positives zu vermelden. Es geht um den Referentenentwurf für die Novelle zum Energieeffizienzgesetz. Ja, traditionelle Hörerinnen und Hörer wissen, beim 2023 in Kraft getretenen Energieeffizienzgesetz hat es immer wieder Uneinigkeiten zwischen den Rechenzentrenbetreibern und der Politik gegeben. Der Grund, Betreiber waren darin zum Teil Regulierungen ausgesetzt, die in der Praxis so überhaupt nicht umsetzbar waren. Mit der Novelle wird jetzt also nachgebessert. Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe, den wir nachher hier auch noch in diesem Podcast hören, hat sich den Referentenentwurf für die Gesetzesnovelle einmal näher angeschaut und sieht grundsätzlich eine positive Tendenz. Immerhin, das sieht auch die unter dem Dach vom Eco gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen so, auch wenn sich Rabe und die Brancheninitiative in einigen Punkten mehr erhofft hätten. Naja, so hätte der sogenannte Design-PUE, also Power User Effectiveness Wert zum Beispiel, auch bei Bestandsrechenzentren Sinn gemacht. Ja, PUE steht für Power User Effectiveness und bewertet die Energieeffizienz eines Rechenzentrums. Ein Problem sind weiterhin die Dokumentations- und Berichtspflichten, die viel mehr entschlackt werden müssten. Stattdessen nimmt der jetzige Entwurf auch noch IT-Betreiber in die Pflicht, IT-Leistungsdaten von Rechenzentren zu erheben. Naja, wir halten euch da gerne auf dem Laufenden, ob diese Gesetzesnovelle den Papiertiger am Ende auch noch in den Käfig packt.
Ja, und heute an Heiligabend, heute Nachmittag oder abends, liegt ja wahrscheinlich bei vielen Kindern und Jugendlichen auch das erste Smartphone unter dem Baum und damit einher geht oft auch der direkte Einstieg in die sozialen Netzwerke. Eco-Verband der Internetwirtschaft rät Eltern, ihre Kinder dabei aktiv zu begleiten. Ich denke, das ist eine gute Idee. Du bist ja ein Elternteil.
Ich bin ein
Eld. Wahrscheinlich genauso.
Sven. Manchmal fühle ich mich eher wie ein Ent, aber eigentlich bin ich ein Eld.
Genau. Ja, eine aktuelle Eco-Umfrage zeigt, 82% der Deutschen befürwortet tatsächlich auch die Altersgrenzen für Social Media. Gleichzeitig hält über die Hälfte der Befragten eine solche Regelung in der Praxis aber für nicht umsetzbar. Es ist ein heftig diskutiertes Thema gerade weltweit. In Australien ist ja jetzt gerade am 10. Dezember auch ein Gesetz in Kraft getreten, das unter 16-Jährigen die Nutzung sozialer Netzwerke verbietet. Und wir sagen aber, wichtig ist halt vor allem die elterliche Begleitung. Ne? In der Debatte um Mindestalter und Altersprüfung spricht sich der Eco-Verband für praktikable und europaweit abgestimmte Lösungen im Jugendmedienschutz aus. Und so sollen eben klare Orientierung, Datenschutz, Nutzerfreundlichkeit und digitale Teilhabe gleichermaßen gewährleistet werden. Unsere Jugendmedienschutzexpertin und Leiterin der Eco-Beschwerdestelle Alexandra Koch-Skieber gibt 5 Tipps, wie Eltern ihre Kinder beim Einstieg in Social Media gut begleiten können. Und zwar, es heißt das erstens, Social Media Konten gemeinsam mit dem Kind einrichten und da dann auch schon die Privatsphäre-Einstellungen klären. Zweitens, Altersfreigaben der Plattform ernst nehmen und Jugend- oder Familienmodi nutzen. Drittens, offen über Risiken wie Cybermobbing, problematische Inhalte oder Datenschutz sprechen. Das finde ich, glaube ich, fast schon am wichtigsten. Viertens, ja klar, Vorbild sein, ne? Wenn man selber die ganze Zeit das Handy vor der Nase hat, orientieren sich Kinder natürlich daran, am Medienverhalten ihrer Eltern, also auch hier sinnvollen Konsum vorleben und fünftens technische Schutzfunktionen auf Smartphone und Apps aktivieren. Ja, ich denke, ein Smartphone zu Weihnachten ist nach wie vor natürlich ein tolles Geschenk, wenn Wahnsinn. Eltern eben ihre Kinder auch begleiten und die Familie dazu im Gespräch bleibt.
2025, das Super-KI-Jahr, yay or nay? Um einzuordnen, was die KI 2025 aus technologischer Sicht wirklich geleistet hat, da gucken wir uns mal die Perspektive der Forschung zum Eingang an. Was ist in diesem Jahr tatsächlich passiert? Wo gab es echte Durchbrüche und wo liegen nach wie vor die Grenzen der KI?
Im Gespräch.
KI-Ära ist das Wort des Jahres 2025, das ja jedes Jahr von der Gesellschaft für deutsche Sprache gekürt wird, nach Ampel aus im vergangenen Jahr. Nun also dieses Jahr KI-Ära. Die Begründung, KI sei aus dem Elfenbeinturm der wissenschaftlichen Forschung herausgetreten und habe die Mitte der Gesellschaft erreicht. Ob das so ist und welche Entwicklungen davon eigentlich wirklich Zukunft haben, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Aljoscha Burkhardt sprechen. Er ist Principal Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Senior Research Fellow am Weizenbaum-Institut, ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestags und Co-Host des ARD-Podcasts KI und Jetzt. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz.
Hallo Sidonie.
Ja, Aljoscha, was sagst du dazu? KI-Ära 2025, das Jahr wird ja häufig so als das Jahr der KI bezeichnet, in dem KI endgültig so in den Alltag sozusagen Einzug gehalten hat. Würdest du da zustimmen, rückblickend? War 2025 wirklich ein echtes KI-Jahr?
Ich glaube, das kann man schon so sagen, und können wir vielleicht noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, was Alltag so im Einzelnen heißt.
Ja.
Ich musste nur ein bisschen schmunzeln, als du vorgelesen hast, dass es aus dem Elfenbein der Wissenschaft gestiegen ist, denn es ist ja nun wirklich ein kommerzielles Angebot, was uns hier gerade überrollt hat. Ja, in der Wissenschaft sind wir ja gar nicht in der Lage, diese großen Modelle zu bauen, auch wenn wir natürlich ganz viel KI an KI forschen und KI bauen. Aber das, was die Leute nun gerade begeistert, das sind ja kommerzielle Angebote, die sind eigentlich über den Teich gekommen aus den großen Firmen. Aber davon mal abgesehen, wenn man jetzt nach dem Alltag schaut, dann würde ich mal sagen, privat haben viele Leute, glaube ich, jetzt wirklich die Berührungsängste abgebaut und nutzen KI hier und da und haben Freude daran, auch wenn sie manchmal, glaube ich, noch theoretische Bedenken auch haben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so wie bei der Handynutzung. Alle wissen, dass man es nicht übertreiben sollte, und doch, wenn du in den Bus guckst oder so, sitzen dann halt alle und gucken drauf. Das hat man, glaube ich, inzwischen so ein bisschen akzeptiert, dass da Dinge, die man vielleicht nicht übertreiben sollte, dann aber doch am Ende des Tages attraktiv sind. Und dann würde ich aber mal in den Vormittag schauen oder ins Berufsleben schauen, in die Universitäten und Schulen schauen, und da sieht dann zum Teil, glaube ich, sehr differenziert aus. Ja, da hast du diejenigen, die vorpreschen, die vielleicht sogar ein bisschen zu exzessiv KI nutzen. Ich sag mal die Junior-Programmierer oder so, die jetzt quasi ersetzt wurden durch KI oder im Beratungsgeschäft. Und dann hast du natürlich auch noch die Skeptikerinnen und Skeptiker, wo man sagt, bei uns in der Firma, wir sind ein solides deutsches Unternehmen, da machen wir sowas nicht. Mhm. Und dazwischen hast du ganz, ganz viel, wenn du mit den Leuten sprichst, auch in der Verwaltung, eben die Schatten-KI. Teilweise mit privaten Geräten, teilweise mit privaten Accounts KI dann im Berufsleben nutzen. Und das vorbei an jeglicher Regulierung. Und das ist natürlich auch wieder ein spannender Punkt. Insofern ein spannendes Jahr.
Was würdest du denn sagen, welche Durchbrüche aus diesem Jahr wirklich auch so die nächsten 5 bis 10 Jahre am stärksten prägen werden, gerade jetzt so im Bereich Sprachmodelle und KI-Systeme?
Also technologisch habe ich jetzt dieses Jahr nicht so einen Durchbruch gesehen, dass man gesagt hat, da ist eine komplett neue Architektur oder da ging was, was vorher nicht ging. Es hat sich natürlich vieles stark verbessert, wenn wir jetzt an Videogenerierung denken oder auch an die Reasoning-Modelle, die eben Probleme in mehreren Schritten lösen können. Dann ist das schon sehr viel besser geworden, aber nichts grundsätzlich anderes. Aber was wir, glaube ich, aus diesem Jahr mitnehmen, ist, es fing ja im Januar, glaube ich, mit DeepSeek an aus China, dass es eben auch kleiner geht und dass man sehr viele Kombinationen gebaut hat, diese RAG-Systeme aus Datenbank plus KI-System oder eben Agentic, wo man dann KI mit verschiedenen anderen IT-Technologien kombiniert, dass man einfach merkt, es ist nicht nur das große Modell, was alle Probleme löst, sondern dass man merkt, man kann KI als Teil eines größeren Workflows benutzen und da eben dann auch Open-Source-Modelle, europäische Modelle benutzen. Ich glaube, diese Erkenntnis ist dieses Jahr dann wirklich durchgesickert und das wird bleiben.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, immer mehr Menschen nutzen KI im Alltag, immer mehr auch durchaus beruflich. Denkst du, es gibt eine Lücke zwischen der öffentlichen Erwartung an KI und dem tatsächlichen Stand der Forschung? Und wenn ja, wo könnte die bestehen?
Ja, ich glaube schon, auch wenn Leute es besser wissen, ist immer der Gedanke im Hinterkopf, was der Computer macht, ist richtig. Oder Computer können ja keine Fehler machen. Mhm. Die Leute denken das, was man so landläufig Halluzination nennt, Begriff, den ich nicht so schön finde, die denken, das geht wieder weg. Oder die fragen mich dann immer, wann wird denn KI keine Fehler mehr machen? Also das sozusagen, dass das konstruktionsbedingt ist bei den großen Modellen, dass die eben auch mal plausible Sachen sagen, die nicht stimmen. Wie Menschen eben übrigens auch. Menschen sind ja auch nicht fehlerfrei. Da ist, glaube ich, die Erwartung zu hoch. Das haben die Leute noch nicht so richtig reingekriegt. Und auf der anderen Seite, wenn es dann um Fachvorgänge geht, wenn es um industrielle Anwendungen geht, da haben die Leute, glaube ich, noch nicht so richtig gesehen, wie viel Mühe es dann auch kostet, Daten aufzubereiten, die Modelle anzutrainieren, zu kombinieren und mit Dingen zusammenzubringen. Man denkt, man bekommt alles geschenkt. Ja, du nimmst so ein System in die Werkshalle rein und dann läuft alles wie geschmiert. Und das ist eben nicht so. Das ist dann doch noch ein Haufen Arbeit. Und da muss die Forschung vielleicht auch noch ein bisschen besser erklären, müssen wir noch ein bisschen besser erklären, warum das so ist.
Ich habe vorhin tatsächlich noch mal eine Prognose gelesen vom Anfang des Jahres, wo so das Bild aufgemacht wurde, ja, also am Ende dieses Jahres werden wir wahrscheinlich alle unsere KI-Agenten benutzen. Das ist ja durchaus noch nicht so. Wo würdest du sagen, stoßen wir denn da heute noch grundlegend auch technisch oder konzeptionell an unsere Grenzen?
Ja, das war ein ziemlicher Quatsch. Das war, glaube ich, auch so ein typischer Marketing-Hype, wo die dann die großen Anbieter gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwas Neues erfinden. Jetzt haben wir 2 Jahre lang Sprachmodelle gemacht und jetzt machen wir Agentic und alle reden dann nur noch über Agentic. Denn die Idee ist ja nun auch nicht besonders tief oder fundamental, einfach zu sagen, lass doch so ein Sprachmodell auch einen Kalender bedienen, lass das doch auch E-Mails verschicken können, lass das doch Überweisungen machen können, lass das doch einfach auch an andere Software rangehen, wo man früher eben komplizierte Schnittstellen brauchte, wo das echt immer sehr, sehr schwierig war, die Abläufe zu definieren und zu sagen, hey, so ein Modell, was dann mit einem anderen Modell sprechen kann, was eben an einem anderen Programm dranhängt, ist doch cool, wenn die alle miteinander quatschen und dann einfach im Gespräch die Dinge klären. Ja, wenn dann der Drucker mit dem SAP-System gleich die neuen Toner nachordert, das hört sich ja erstmal alles ganz hübsch an, aber im Detail steckt dann eben doch der Teufel und auch aus Sicherheitsgründen willst du das ja auch nicht auf viele Dinge loslassen. Und das haben, glaube ich, die Leute dann auch gemerkt, dass das erstmal nur ein Marketing-Hype war und trotzdem bleibt die Idee gut, ja, dass man dieses Thema auch langzeitautonom gewisse Dinge organisieren lässt, um die wir uns dann gar nicht kümmern wollen. Ich meine, der Kühlschrank, der Milch bestellt und so sind immer die Beispiele. Das ist ja vielleicht auch in Ordnung, aber da sind wir noch nicht. Da sind wirklich noch viele, viele technische Hürden, denn so einfach, dass die Teile jetzt miteinander reden und dann alles fluppt und wir auch noch den Überblick haben, was gerade passiert ist. So einfach ist es wirklich nicht. Da habe ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt durch das Land fahren und die Projekte mit Kundinnen und Kunden machen, gesprochen. Und die haben gesagt, da geht also wirklich Erwartung und Realität noch ganz, ganz stark auseinander.
Was würdest du denn sagen? Also es wurde ja viel geredet oder es wird ja sowieso sehr viel geredet über KI in der Politik, in der Gesellschaft. Welche Debatten davon waren besonders wichtig und welche werden vielleicht auch aus deiner Sicht noch zu wenig geführt?
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, denn wir haben ja damals die KI-Regulierung auf EU-Ebene gemacht, einen riesen Apparat, den man losgetreten hat, allerdings noch vor ChatGPT, eigentlich zu einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen KI-Ära, wenn man so will. Das kam dann so als Nachgedanke drauf und damals hat man, glaube ich, daran gedacht, so, jemand kriegt seinen Kredit nicht oder jemand wird von einem KI-Medizinsystem falsch behandelt und so. Das waren diese Arten von Cases, an die man, glaube ich, gedacht hat, was natürlich individuell auch schlimm ist, wenn jemand irgendwie falsch behandelt wird durch ein KI-System oder ein autonomes Auto einen Unfall macht, keine Frage. Aber jetzt sehen wir ja große Probleme für die Demokratie, große Verzerrungen, zum Beispiel durch KI-Suche, dass Leute eben zunehmend einfach nur noch, wenn sie was suchen im Internet, nicht mehr auf Qualitätsinhalte irgendwo gelangen von öffentlich-rechtlichen oder Zeitungen oder privaten Anbietern, sondern sich einfach gleich die Antwort vom Chatbot holen und dann damit weitermachen. Und dasselbe natürlich auch im kommerziellen Bereich. Alle, die früher davon abhängig waren, per Suche gefunden zu werden, ich suche ein neues Fahrrad, dann habe ich eben im Internet gesucht, dann gab es Search Engine Optimization, das waren große Wirtschaftszweige eben für die Internetwirtschaft. Und wenn ich jetzt heute den Chatbot frage, ich suche ein neues Fahrrad und der mir dann irgendeins empfiehlt und ich im Zweifelsfall das kaufe, dann kommt es zu großen Verzerrungen. Und ein drittes Thema, was ich vielleicht noch erwähnen will, sind auch die Skillverluste bei Menschen. Ich hatte vorhin schon die Junior-Programmierer genannt. Jetzt ist es so, wenn du jetzt KI-Systeme hast, die Basisprogrammierungsaufgaben übernehmen und die Senior-Programmiererin integriert das dann und übernimmt das dann und verifiziert das dann, dann wird Arbeit nach oben delegiert im Prinzip. Und in ein paar Jahren hast du halt keine Seniors mehr, weil es niemand mehr gelernt hat. Und in anderen Branchen dasselbe, in der Beratungsbranche dasselbe. Wenn niemand mehr in der Lage ist, einen Koalitionsvertrag zu lesen und zu akzeptieren, dann machst du in ein paar Jahren ja auch keinen Unterschied mehr. Ja, dann hast du ja denselben Chatbot wie deine Nachbarfirma auch, dein Mitbewerber auch. Dann hast du überhaupt nichts mehr Eigenes irgendwie. Und das ist das, was, glaube ich, jetzt viel schneller kommt, als man es befürchtet hatte, dass man auch darüber nachdenken muss, welche Kompetenzen wir abgeben und welche wir vor allem eben auch beim Menschen halten wollen.
Also die Fachkräftedebatte aber irgendwie ein bisschen anders tatsächlich aufgezogen, ja.
Ja, dass wir Mitnahmeeffekte feiern, dass wir sagen, wundervoll, wir brauchen ja keine Leute mehr jetzt, die Koalitionsverträge akzeptieren, wir brauchen ja keine Programmierer mehr, wir brauchen keine Routenplaner mehr und dann irgendwann tut das KI-System nicht oder man will was Neues machen und dann, oha, keiner beherrscht die Prozesse mehr, keiner kennt die Kunden noch, das wäre nicht gut.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick nach vorne richten, sozusagen jetzt so um diese Zeit in einem Jahr, also wenn wir Weihnachten 2026 nochmal Bilanz ziehen würden, was müsste aus deiner Sicht passiert sein, dass du sagen würdest, das kommende Jahr, das war so ein echter Meilenstein für KI? Oder was ist vielleicht auch erwartbar aus deiner Perspektive?
Ich meine, wir sind ja immer noch dabei, auch den AI Act umzusetzen. Also die Umsetzung, ne, dieser KI-Regulierung ist noch nicht mal passiert und wir sind technologisch schon 2 Schritte weiter voraus. Also ich würde mir wirklich den Einsatz in der Breite wünschen. Ich denke, in dem großen Power-Game um die größten Modelle, da werden wir wahrscheinlich auch nicht den Durchstich machen im nächsten Jahr. Aber wenn wir wirklich die vielen, vielen kleinen Probleme im Mittelstand, von der Steuerkanzlei bis zum produzierenden Gewerbe, wo KI ganz viel helfen kann, eben auch Produktivität hochzuhalten, in Zeiten von Fachkräftemangel, wenn wir das eben schaffen und auch die Verwaltung effizienter machen, da wo es Sinn ergibt und Leute unterstützen und gute Prozesse bauen, dann können wir wirklich, glaube ich, unsere Wirtschaft, unsere öffentliche Hand und so weiter stabilisieren. Das wäre wirklich ein schönes Ergebnis zu sagen. Wir haben das da überall, wo es anwendbar ist, sehr individuell genutzt. Das wäre eigentlich für mich das Schönste.
Also KI-Ära 2025, ein bisschen zu hoch gegriffen, nehme ich so mit aus deiner Perspektive. Klar, immer mehr Menschen nutzen KI im Alltag, aber so im beruflichen, im professionellen Leben ist durchaus noch einiges zu tun. Ich fand auch interessant, dass du gesagt hast, naja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir überlegen, welche Kompetenzen wollen wir denn abgeben und welche müssen wir eben behalten, um KI sinnvoll eben einzusetzen und ja, um vor allem den Einsatz auch in der Breite, in der Wirtschaft und in der Verwaltung zu schaffen.
Und da kommt es eben jetzt auch auf die richtige Geschwindigkeit an. Also wir brauchen ja nicht kopflos irgendwie loszugackern, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Wertschöpfung hier behalten in Deutschland oder nach Deutschland bekommen, um dann eben gute Arbeit designen zu können, gute Prozesse designen zu können, über Quoten reden zu können, über die digitale Dividende reden zu können. Wie verteilen wir dann einfach möglicherweise Gelder, die wir dann übrig haben, weil wir eben effizienter geworden sind. Darüber kann man aber nur reden, wenn man eben Wertschöpfung hier hat. Und das ist das, was mir eigentlich die meisten Sorgen macht, dass wir da halt das falsche Timing an den Tag legen. Ja, und wir wollen über alles reden, wir wollen alles verstanden, alles reguliert, wir wollen alle Auditings in place haben und so weiter. Und dann haben die anderen längst so viel mehr Erfahrung, gar nicht mehr so viel, dass die irgendwas anderes nutzen, aber die haben dann einfach so viel mehr Erfahrung und sind uns so schnell weggefahren, dass wir dann wirklich hinterherwischen. Aber das machen wir sowieso auch in anderen Branchen ganz gerne. Aber wäre schön, wenn wir es hier nicht machen würden.
Ja, schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres gelandet sind, ob wir in Sachen KI ein bisschen aufgeholt haben und hoffentlich nicht nur hinterherwischen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Einschätzungen, Dr. Aljoscha Burkhardt vom Deutschen Forschungszentrum für KI.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Also der Blick aus der Forschung zeigt, 2025 war zwar ein wichtiges Jahr für KI, aber eben nicht nur mit spürbaren Fortschritten, auch mit klaren Begrenzungen.
Ja, und gerade diese Mischung aus Möglichkeiten und offenen Fragen macht ja deutlich, wie wichtig politische Rahmenbedingungen sind, denn sie entscheiden ja letztlich darüber, wie schnell und wie verantwortungsvoll KI in der Breite eingesetzt wird.
Tja, und damit wechseln wir jetzt mal die Perspektive vom technologischen Forscherblick hin zur digitalpolitischen Einordnung. 2025 war das erste Jahr mit einem eigenständigen Digitalministerium. Wie fällt jetzt aber die erste Bilanz aus? Ja, aus Sicht der Internetwirtschaft. Dazu habe ich natürlich traditionell zum Jahresabschluss mit ECO-Geschäftsführer Alexander Rabe gesprochen.
Im Gespräch.
Ja, 2025, super KI-Jahr, yay oder nee? Darüber reden wir weiter. Aber es war auf jeden Fall das allererste Jahr mit einem eigenständigen Digitalministerium. Ein ganz wichtiger Schritt für die digitale Zukunft Deutschlands. Wie lange haben wir darüber geredet, dass wir das brauchen? Wie lange hat der ECO dafür gekämpft, dass es das endlich gibt? Naja, jetzt wollen wir uns mal die erste Bilanz aus Sicht der Internetwirtschaft anschauen und welche Weichen jetzt dann wirklich gestellt werden müssen. Darüber spreche ich jetzt mit Alexander Rabe, Geschäftsführer des ECO, des Verbands der Internetwirtschaft. Also quasi schon eine kleine Tradition hier immer am Fuße des Jahres. Lieber Alexander, schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
So, also 2025, erste Jahr mit eigenständigem Digitalministerium. Wie fällt denn deine persönliche politische Bilanz oder beziehungsweise die Bilanz aus Sicht des Verbandes der Internetwirtschaft aus?
2025 war in der Tat ein Jahr, in dem so vieles so schnell passiert ist. Wir hatten kaum Zeit, ehrlich gesagt, ein bisschen in Ruhe zu reflektieren. Lass uns kurz überlegen, was ist alles geschehen? Es ist das Jahr, in dem die neue Bundesregierung an den Start gegangen ist. Und ja, in der Tat, als Verband haben wir seit fast 10 Jahren die Einrichtung eines eigenständigen Digitalministeriums gefordert. Und als im Zuge des Bundestagswahlkampfs es sich so langsam abzeichnete, dass bei einer CDU-geführten Regierung auch ein solches Ministerium denkbar würde, ja, da haben wir uns hingesetzt und haben unsere Forderungen und konkrete Konzepte, wir haben Organigramme und Zuständigkeitsbeschreibungen formuliert, untermauert und eingereicht.
Okay, also es gibt jetzt dieses Ministerium, aber eure Organigramme, wie sehr wurden die denn berücksichtigt?
Ja, natürlich wurden nicht all unsere Forderungen umgesetzt und das Ministerium hat auch mit diesem Zusatz Staatsmodernisierung natürlich auch eine sehr umfangreiche Agenda, die ein bisschen außerhalb unseres Fokuses lag. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass zentrale Anliegen wie zum Beispiel Datenschutz für die Wirtschaft, IT-Sicherheit für die Wirtschaft auch in diesem Ministerium angelegt sind. Ja, das ist jetzt nicht der Fall. Ich muss aber sagen, wir hatten kurz sozusagen nach Amtsantritt noch halben Rohbau des Digitalministeriums die Gelegenheit, mit Carsten Wildberger, eben unserem Digitalminister, auch in einen persönlichen Austausch zu treten. Und ich muss sagen,
die Folge kann man nachhören, packen wir in die Shownotes.
Es war, genau, ein informeller Austausch. Aber es war spannend. Sein Tatendrang, seine Erfahrung, sein Pragmatismus, das hinterlässt schon ehrlich gesagt einen positiven Eindruck, bringt frischen Wind rein. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, wenn wir von digitaler Transformation in Deutschland reden.
Das ist schon mal gut und positiv. Und natürlich wurden nicht all eure Forderungen umgesetzt. Dafür gibt es ja immer Forderungen aus allen Seiten. Aber eine Sache war immer ganz, ganz wichtig, dass ein Digitalministerium nicht nur so ein Pseudoministerium werden darf, sondern dass es Befugnisse braucht, Entscheidungsfähigkeiten und ein ausreichend großes eigenes Budget, um wirklich schnell Sachen bewegen zu können. Was ist denn daraus alles geworden?
Ich glaube, bei dem Budget, da könnte man das ein oder andere noch nachsteuern. Das hat aber natürlich auch viel damit zu tun, dass eben nicht all die Bereiche im Zuschnitt dem Ministerium zugeordnet wurden, so wie wir uns das vielleicht auch gewünscht hätten. Also ich habe die Beispiele vorhin schon gerade genannt zum Thema IT-Datenschutz oder eben auch zum Thema IT-Sicherheit, beides noch im Innenministerium verankert. Wir haben das große Thema AI-Gigafactories im Ministerium für Forschung und Technologie verankert. Die Themen, die uns natürlich auch interessieren in Sachen Rechenzentren, also wie ist es denn um die Strompreise gestellt, das ist im Wirtschaftsministerium, genauso dort auch wie der Digital Market Act und Ähnliches. Also da ist schon viel Arbeit und da brauchst ein motiviertes Team. Das haben wir im Digitalministerium. Aber wir sehen, glaube ich, für die Zukunft kann man sich das eine oder andere auch noch überlegen, auch ins Digitalministerium noch zu holen.
Jetzt lass uns mal ein bisschen gucken, was so in dem laufenden Jahr oder noch laufenden Jahr alles entschieden wurde. Gab es da digitalpolitische Entscheidungen, die besonders richtungsweisend waren? Also sowohl positiv als auch vielleicht negativ zum Thema Standort Deutschland?
Also ganz klar, im Koalitionsvertrag selbst hatten wir schon einige sehr gute Signale und dann auch letztlich in den Monaten des Arbeitens. Es gibt keinen German Vote mehr. Das haben wir eben auch gesehen, dass Deutschland sich auf EU-Ebene als konstruktiver Verhandlungspartner positioniert hat beim AI Act oder eben auch jetzt bei dem Digital Omnibus, wo wir einfach regulatorische Prozesse vereinfachen wollen. Das ist gut. Da, glaube ich, hat sich vieles getan und auch das Thema Rechenzentrumsstandort Deutschland nimmt Fahrt auf. Also wir sind in Abstimmung oder in der Erarbeitung einer Rechenzentrumsstrategie und zwar nicht direkt im Digitalministerium angesiedelt, aber eben für uns auch wichtig, das ganze Thema Anpassung des Energieeffizienzgesetzes oder auch die Diskussion um die sogenannte Strompreiskompensation. Das läuft, das sind die großen Versprechen und an deren Umsetzung glauben wir weiterhin und wir stehen gerne auch mit Rat und Tat zur Verfügung, die richtigen Eckpunkte auszuwählen, damit das dann auch in die Praxis kommen kann.
Liebe Damen und Herren in der Politik, es gibt Expertise, einfach nutzen, kostet nichts. Du hast gerade schon AI Gigafactories erwähnt und wir drehen uns ja auch so ein bisschen um das Jahr 2025 als Super-KI-Jahr, also was ist wirklich alles passiert oder ist es nur so ein 2024 2.0 oder ein 2023 3.0? Welche Rolle spielt denn das Thema künstliche Intelligenz in der Digitalpolitik 2025? Also Förderung, Regulierung, internationaler Wettbewerb, ich meine, da sind ja ganz, ganz viele Sachen liegen auf dem Tisch.
Genau, also künstliche Intelligenz geht nicht mehr weg. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig. Der Impact, den künstliche Intelligenz auf die Bruttowertschöpfung in Deutschland hat, haben wir mittlerweile in, ich glaube, 3 verschiedenen Studien auch schon nachgewiesen und formuliert. Und ich glaube, das wird auch seitens der Politik erkannt, dass künstliche Intelligenz ein Zuhause braucht. Wir also auch Rechenzentren brauchen, die KI-fähig sind. Auch das wurde erkannt mit all seinen Konsequenzen, dass wir eine innovationsfreundliche Regulierung für künstliche Intelligenz brauchen und nicht nur stolz darauf sein sollten, die Ersten zu sein, die künstliche Intelligenz reguliert haben. Ich glaube, auch das wurde nach jetzt mittlerweile über 10 Jahren Regulierungsversuchen erkannt. Wir sind nicht so weit vorne, wie wir es hätten sein können. Wir waren jahrzehntelang, künstliche Intelligenz ist ja kein Thema, was von heute auf morgen über uns kam, sondern wir waren jahrzehntelang führend in der Forschung künstlicher Intelligenz und wir sind jetzt im Bereich der Umsetzung und wo es wieder um die Wertschöpfung geht, in Deutschland, aber auch in Europa ins Hintertreffen geraten. Ja. Der Zug ist nicht abgefahren, aber ich glaube, jetzt muss man schnell lernen und schnell reagieren, um das Ruder rumzureißen und mitzuspielen.
Ja, der Klassiker, oder ne? Geile Forschung und die dann in Produkte umzusetzen, die sich dann auch noch verkaufen, da verkacken wir einfach regelmäßig in Deutschland. Das ist leider echt ein Problem, da müssen wir ran. Und gerade bei künstlicher Intelligenz, da ist der Zug vielleicht nicht abgefahren, aber der fährt relativ schnell. Das heißt also, da während der Fahrt aufzuspringen, da muss man jetzt ran. Absolut richtig. Jetzt hast du gerade schon gesagt, irgendwie Innovationen. Was sind denn aktuell die größten strukturellen Hemmnisse für digitale Innovationen in Deutschland, also die ausbremsen? Vielleicht hast du da mal 3 schöne Beispiele für uns.
Es sind ehrlich gesagt auch wieder die Klassiker. Also Bürokratie und Berichtspflichten. Uns geht es eben, wenn wir auch über den digitalen Omnibus sprechen, nicht darum, dass wir keine Regulierung wollen. Aber es kann nicht sein, dass mittelständische Unternehmen eigenständig Personal anstellen müssen, um Berichtspflichten gerecht zu werden und Dokumentationen auszufüllen, wo im Endeffekt auch keiner genau weiß, was geschieht am Ende damit. Wir haben das zweite Thema Beschleunigung von Genehmigungsprozessen. Also gerade wenn es darum geht, Kapazitäten im Bereich im Ökosystem digitaler Infrastrukturen aufzubauen und nachzuholen, müssen wir schneller werden. Wir müssen ins Machen kommen, wie die Regierung so schön gesagt hat, aber dazu muss auch die Verwaltung auf allen Ebenen mitspielen. Das hilft also auch nicht, wenn nur der Bund eine tolle Idee hat. Am Ende müssen in den Kommunen die richtigen Menschen sitzen und die richtigen Prozesse aufgesetzt werden, damit das passiert. Ja, und last but not least, es geht immer wieder um das Thema auch Wettbewerbsfähigkeit, wettbewerbsfähige Energiepreise und eine praxisnahe Regulierung. Also ich glaube, das ist so das, was wir brauchen. Wenn wir diese drei Punkte im Fokus nehmen, auch für 2026, dann haben wir wirklich eine gute Chance, das Hintertreffen, in das wir geraten sind, ein bisschen zu verlassen und im Rennen mitzumachen.
Jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, ja, läuft ja alles, da gibt es ja Leute, die kriegen das alles hin und dann haben wir halt die großen Unternehmen aus der ganzen Welt, die Sachen machen. Aber vielleicht nochmal zwei Worte zum Thema digitale Souveränität bzw. Georesilienz. Wie wichtig ist die denn heutzutage aus eurer Sicht, aus Sicht der Internetwirtschaft? Und warum müssen wir hier sehen, dass wir hier sozusagen auch lokal oder sagen wir mal regional in Europa irgendwie eine wichtige Marke in den Schnee kriegen?
Ja, ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob der Begriff digitale Souveränität der geeignetste ist. Wir haben einen europäischen Gipfel der digitalen Souveränität zwischen Deutschland und Frankreich gehabt und ich glaube, da konnte man sehr schön sehen, wie unterschiedlich Frankreich zum Beispiel diesen Begriff interpretiert, also der Begriff Protektionismus. Ich weiß gar nicht, wie oft er von Macron und auch dem französischen Digitalminister gefallen ist. Ich halte es da eher ein bisschen mit Carsten Wildberger, der einfach sagt, digitale Souveränität bedeutet, dass wir eine Wahlfreiheit schaffen müssen. Und das bedeutet meiner Meinung nach eben auch, dass wir stärken müssen, denn wir sind ein starker Standort in Europa, wenn wir denn einen digitalen Binnenmarkt fördern würden. Ja, und das sind Hausaufgaben, die haben wir zu erledigen. Du weißt, wir haben öfter schon Gespräche geführt. Ich glaube, Regulierung als Abwehrschlacht zu führen, da ist man schlecht beraten. Wenn wir schauen, dass wir unsere Stärken stärken, dann sind wir gut beraten. Und dann sind wir automatisch auch georesilient, weil dann wird der Standort Europa attraktiv. Und alles, was ich vorhin formuliert hatte an beispielsweise auch Rahmenbedingungen für Rechenzentren, das ist ein ganz wichtiger Baustein, um im internationalen Wettbewerb ein attraktiver Standort zu bleiben oder anders ausgedrückt, georesilient zu sein.
Alexander Rabe, Geschäftsführer des ECO. Ein paar schöne, ich sag mal, abrundende Worte zum Jahr 2025. Wir freuen uns gemeinsam auf 2026. Viel hat das neue Digitalministerium vor und viel ist auch zu tun, wenn wir eben, ich sag mal, wieder vorne mitspielen wollen, was Innovationen angeht und vielleicht auch georesilienter bzw. digitaler souveräner werden wollen, auch wenn es bedeutet, dass wir einfach nur uns eine Wahlfreiheit in der Wahl der Produkte, der Geschäftspartner freihalten und vielleicht auch einfach ein unabdingbarer Teil, ich sag mal, des Gesamtgefüges sind. Wir müssen uns unentbehrlich machen, damit wir eben genauso wichtig sind wie auch die anderen überall auf der Welt, damit wir da auf jeden Fall noch mitspielen können. Ja, das war jetzt ein schöner, verquaster Abmoderationssatz, aber da müssen Sie durch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr Lieben und Alex, du leider auch. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir. Danke euch.
Also, 2025, Haken dran, kann man fast sagen. Also zumindest, was diesen Podcast angeht, das hier war die letzte Folge in diesem Jahr. Der Rückblick zeigt, das war kein Jahr der einfachen Antworten, sondern eines, in dem sich technologische Dynamik und politischer Gestaltungsanspruch stärker miteinander verzahnt haben, was ja erstmal schon mal gut ist.
Ja, und ich finde, man versteht langsam auch, wie eben alles auch so ein bisschen zusammenhängt. Ne? KI, digitale Infrastrukturen, europäische digitale Souveränität, das sind alles keine isolierten Themen mehr, sondern müssen irgendwie zusammengedacht werden.
Ja, wie haben wir so schön gehört, KI geht nicht mehr weg. Ja, damit müssen wir lernen, umzugehen, und zwar in allen Ebenen unserer Gesellschaft. Diese Folge vom Ohr am Netz ist nicht KI-generiert. Es ist aber trotzdem die letzte in diesem Jahr.
Ja, wir bedanken uns an der Stelle natürlich bei euch, unseren treuen HörerInnen und Hörern. Wir hören uns wieder in 2026.
Wenn ist ja nicht mehr lange, keine Angst. Klingt jetzt voll krass.
Nicht mehr lange, genau. Wenn ihr Themenwünsche habt für das kommende Jahr, schickt uns die gerne an die Podcast-Redaktion presse@eco.de. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch allen heute und die nächsten zwei Tage ein fröhliches und friedliches Weihnachtsfest zu wünschen. Tolle Feiertage. Jetzt mal kurz die Ohren weg vom Netz sozusagen hin zu Jingle Bells und Odo Fröhliche. Ja, bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr. Und du natürlich auch, Sven.
Ho, ho, ho und so. Bis dann. Sidonie, lass es krachen, feier schön Weihnachten und auch wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich freue mich schon drauf.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.